Das ist das Sportgebabbel, der Podcast des Landessportbundes Hessen. Ein Podcast für alle, die Vereinssport lieben und die mehr wissen wollen.
Man kann direkt nach ein, zwei Stunden schöne Ballwechsel spielen, wirklich auch lange Ballwechsel, das technisch nicht so anspruchsvoll erstmal ist wie Tennis.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ich bin Daniel Seehuber, Geschäftsbereichsleiter Kommunikation und Marketing beim Landessportbund Hessen und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Als Tennisspieler freue ich mich in diesen Tagen ganz besonders, denn die Saison ist in vollem Gange, die Plätze sind am Abend gut gefüllt und auf immer mehr Anlagen fällt etwas Neues ins Auge, Paddle Courts nämlich. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen, kleinere Felder umgeben von Glaswänden und gespielt wird im Doppel. Sieht ganz spektakulär aus und ist gleichzeitig eine große Chance für Tennisvereine. Warum? Weil Padel neue Mitglieder bringt, zusätzliche Einnahmen ermöglicht und für frischen Wind im Vereinsleben sorgt. Weltweit spielen rund 30 Millionen Menschen Padel, vor allem in Spanien ist die Sportart ein Riesending. Welche Entwicklungen gibt es bei uns in Hessen und wie können Tennisvereine vom Padelboom profitieren? Das klären wir heute mit Patrick Meyer. Er arbeitet beim Hessischen Tennisverband und kümmert sich dort insbesondere um Trendsportarten wie Padel. Schön, dass du heute da bist, Patrick. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
Patrick, du bist nicht nur beim Hessischen Tennisverband für den Bereich Padel zuständig, sondern spielst auch in der Nationalmannschaft. Wie bist du mit Padel in Berührung gekommen?
Der Erstkontakt war damals in Spanien. Dort habe ich 4 Jahre gelebt. Damals eigentlich hauptsächlich zum Tennis. Also damals in einer Tennisakademie. Habe dort ein paar Jahre professionell gespielt und in Spanien kommt man eigentlich gar nicht drum herum, mit dem Paddelsport in Berührung zu kommen. Habe wirklich mit den Nachbarn erstmal just for fun einfach gespielt und so war mein Kontakt zu dem Paddelsport.
Du kommst ja ursprünglich aus dem Tennis, hast auch bis zur Regionalliga hochgespielt, gell? Wie war der Umstieg dann so?
Der Umstieg war eigentlich sehr easy, da man natürlich als ordentlicher Tennisspieler schon Vorteile hat, direkt beim Padel, Volley sehr ähnlich. Also die Umstellung war relativ schnell. Allerdings die Komponente mit dem Glas ist natürlich erstmal für einen Tennisspieler komplettes Neuland dann.
Wann hast du gemerkt, dass Padel in Deutschland und insbesondere auch in Hessen als neue Trendsportart wirklich ankommt?
Ja, das würde ich sagen, war schon letztes Jahr am deutlichsten zu spüren. 2024 hat man wirklich gemerkt, wie aus allen Ecken die Padelcourts sprießen. Und auch in Hessen tut sich da gerade sehr viel. Viele Tennisvereine sind interessiert an dem neuen Trendsport. Und da tut sich einiges seit letztem Jahr. Davor war es eher etwas schleppend, aber jetzt ist doch der Boom wirklich zu erkennen.
Was fasziniert dich persönlich besonders am Padelsport? Jetzt ist es ja so, dass unter Tennisspielern ja manchmal Padel auch so ein bisschen umstritten ist. Die einen lieben es, die anderen hassen es, aber du liebst es, oder?
Ich lieb's auf jeden Fall. Also es ist, finde ich, schon sehr spektakulär, bringt eine ganz andere Dynamik nochmal mit rein. Die Kommunikation mit dem Partner, auch im Vergleich zum Tennis-Doppel, ist doch deutlich intensiver, da man viele Kommandos gibt, wo der Gegner steht. Also insgesamt kann es wirklich jedem Tennisspieler, der auch kritisch erstmal dazu steht, empfehlen, einfach mal auszuprobieren.
Kommen wir mal zum Status quo in Hessen. Wie viele Padel-Standorte haben wir aktuell?
Aktuell haben wir von den Tennisvereinen haben wir insgesamt knapp über 20 Courts. Also sind jetzt aktuell 22 Courts. Und kommerziell das Doppelte. 2022 waren es 8 in Tennisvereinen und 12 kommerzielle. Also da kann man schon die Entwicklung deutlich sehen. Und dieses Jahr erwarten wir wirklich nochmal eine Verdopplung, dass wir da von Tennisvereinen wirklich an die 40 Courts rankommen. Das wäre, denke ich, schon ein sehr, sehr guter Wert für Hessen.
Wächst die Sportart derzeit vor allem über die kommerziellen Anbieter oder vermehrt über die Vereine?
Ja, muss man schon sagen, dass die kommerziellen Anbieter da natürlich andere finanzielle Möglichkeiten auch haben, die dann auch wirklich große Investoren haben, die dann eine Halle bauen mit neuen Courts direkt. Das ist bei Tennisvereinen natürlich nicht realistisch, die dann eher mal mit 1-2 Outdoor-Courts anfangen. Aber genau, da tut sich beidseitig sehr viel. Aber natürlich die Masse an Courts kommt momentan schon von den kommerziellen Anbietern.
Werden derzeit viele Hallen komplett neu gebaut oder sind das auch vor allem Anlagen, alte Tennisanlagen, die man modernisieren muss und die dann einfach komplett umgerüstet werden, weil Padel vielleicht ein bisschen lukrativer ist?
Ja, neu gebaut, wirklich recht wenig, da das in Deutschland doch sehr, sehr kostenintensiv ist. Deswegen oft auch in alten Lagerhallen, die leer stehen, werden dann mal Padelcourts reingebaut. Natürlich in nicht mehr genutzte Tennishallen, da man beim Padel schon eine gewisse Deckenhöhe benötigt, sind das eigentlich so die gängigsten Orte.
Wie fördert der Hessische Tennisverband den Padelsport? Welche Strategie verfolgt ihr da? Du kümmerst dich ja schwerpunktmäßig um das Thema. Was passiert da bei euch gerade?
Genau, unsere Strategie ist, dass wir letztes Jahr jetzt gestartet sind mit der HTV Padeltour. Das ist ein Ligenbetrieb auch für Tennisvereine, die Padelcourts haben. Aber wir haben es auch ermöglicht, dass Tennisvereine, die keine Padelcourts haben, teilnehmen können, die einfach padelbegeistert sind und sich dann eine kommerzielle oder auch einen Verein aussuchen, wo sie ihre Spiele drauf austragen. Das wurde letztes Jahr auch sehr gut angenommen. Dieses Jahr sind wir dann mit der zweiten Auflage am Start. Und auch im Thema Ausbildung sind wir sehr aktiv, wo der Sebastian Metzger bei uns das Ganze leitet, das Ressort. Ich war jetzt einmal auch dabei, was extrem interessant war, also die hauptsächlich dann Tennistrainer, die sich auch weiterbilden möchten, waren extrem interessiert, hat allen riesen Spaß gemacht und dadurch wollen wir natürlich auch das Padel in Hessen fördern, dass wir über die Ausbildung kommen, dass wir neue Trainer ausbilden, die dann in den Vereinen einfach den Sport, den Kindern auch näher bringen können, dass wir da Nachwuchs schaffen. Das ist so unsere Strategie.
Wodurch unterscheidet sich so ein Padel-Training von einem Tennistraining so besonders? Gibt es da so elementare Unterschiede, die man hervorheben müsste?
Ja, ist schon grundlegend anders. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, wenn man ein sehr guter Tennistrainer ist, dass man dann einfach so easy Padel-Training geben kann, dass technisch vor allem über Kopf schon ganz andere Schlagvarianten gibt und man natürlich das Glas immer im Training einbauen muss.
Welche Erfahrungen machen Tennisvereine aktuell, die sich für Padel öffnen? Wie ist da die Resonanz? Du hast ja auch selber mit sehr vielen Vereinen so zu tun. Was sagen die?
Die sind ausschließlich positiv. Also für die hat das wirklich einen extremen Mehrwert gehabt. Auch um ein Beispiel zu nennen, beim TC Neuberg, auch ein kleinerer Verein, ist das wirklich so gut angenommen worden, dass jetzt dieses Jahr direkt ein zweiter Court gebaut wird. Es bringt einfach neuen Schwung in den Verein. Mitgliedergewinnung ist ein Thema, aber auch eine andere Zielgruppe einfach mit in den Verein zu bringen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, da die Courts sehr begehrt sind und es momentan noch mehr Nachfrage als Angebot gibt, sind die natürlich sehr, sehr gut ausgelastet und das bringt natürlich auch finanziellen Gewinn dann jedem Tennisverein direkt.
Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Padel ist eine Konkurrenz zum Tennissport. Musst du den Verein da erstmal das deutlich machen, dass Padel keine Konkurrenz ist, sondern ja eine sinnvolle Ergänzung?
Ja, es wird es bestimmt in jedem Verein den ein oder anderen kritischen Betrachter erstmal geben. Aber da auch aus Erfahrung raus, wenn da der Vorstand dahinter steht und das auch gut kommuniziert im Verein, dann sind, denke ich, da auch alle Mitglieder gut mitzunehmen, und eine Konkurrenz ist es auf gar keinen Fall. Also das ist ein sehr, sehr guter Synergieeffekt dann in einem Tennisverein, weil die Tennisspieler können sich ja auch aussuchen, ob sie es mal ausprobieren oder auch nicht. Und wie gesagt, den meisten macht es wirklich extrem Spaß, ist eine neue Komponente im Tennisverein, und als ja sehr, sehr nah verwandt, da auch nichts ganz Neues, was irgendwie auch gar nicht in Tennisverein passt. Auch von der Optik, finde ich, passt so ein Paddelcourt eigentlich perfekt in eine Tennisvereinslandschaft rein.
Du hast das Beispiel TC Neuberg als positives Beispiel aufgegriffen. Kannst du da noch ein paar weitere Erfolgsbeispiele aus Hessen nennen? Was ist sonst noch so passiert in den letzten Jahren?
Ja, natürlich gerne. Also im Marburger Raum gibt es da noch ein sehr, sehr gutes Beispiel in Niederwalgern, wo wirklich der Tennisverein, sage ich mal, rein tennismäßig etwas Probleme hatte, auch Mitglieder, von der Mitgliederanzahl her, ein paar Tennisplätze lagen da auch brach, und da hat man einfach die Gelegenheit genutzt und die Möglichkeit gesehen, Paddelcourts zu bauen, und das ist dort wirklich extremst gut angenommen worden, auch natürlich mit Hilfe der sehr, sehr engagierten Ehrenamtlichen dort, veranstalten viele Turniere, der Verein blüht wirklich wieder, und das ist ein sehr, sehr positives Beispiel. Dann auch in Höchst wurden auch zwei Plätze gebaut, die sehr, sehr gut laufen. Also insgesamt ist es momentan wirklich sehr zu empfehlen, den Tennisverein, und hatten echt großen Mehrwert.
Welche Zielgruppen sprechen Vereine mit Padel denn besonders an? Sind das die klassischen Tennisspieler auch oder sind das eher Sportler aus anderen Sportarten, Quereinsteiger aus dem Fußball, aus dem Handball oder wo auch immer her?
Also das kann ich so bestätigen. Es sind sehr, sehr viele Quereinsteiger auch aus dem Handball, Volleyball, die da affin sind mit dem Ballsport, denen das extrem viel Spaß macht. Also wirklich auch die Möglichkeit, so Zielgruppen mit in den Tennisverein zu integrieren, und die ja auch aus Mannschaftssportarten kommen, die dann für das gesamte Vereinsleben dann wirklich auch einen großen Mehrwert haben im Verein. Und natürlich auch die Tennisspieler ist natürlich die nächstgelegene Zielgruppe, und alterstechnisch ist das wirklich von jung bis alt möglich.
Was man, glaube ich, auch sagen muss, ist, dass Padel sehr niederschwellig ist, oder? Man kommt schnell rein, hat schnell Erfolgserlebnisse. Also auch Menschen, die als Kind, als Jugendlicher schon mal vielleicht auf dem Tennisplatz gestanden haben, dabei gemerkt haben, huch, Tennis, das ist nicht ganz so leicht zu lernen, die können hier schnell Erfolgserlebnisse sammeln, oder?
Absolut korrekt, kann ich genauso bestätigen. Die Hürde ist deutlich niedriger. Man kann direkt nach ein, zwei Stunden schöne Ballwechsel spielen, wirklich auch lange Ballwechsel, das technisch nicht so anspruchsvoll erstmal ist wie Tennis, wo es wirklich auch viele, viele Trainerstunden benötigt. Im Padel im Vergleich dazu ist es wirklich sehr einfach und macht von Anfang an Spaß, und man muss nicht direkt nach jedem Ballkontakt erstmal den Ball suchen, sondern der Ball bleibt auch schön im Glaskasten, um es mal so auszudrücken. Das ist einfach deutlich einfacher zu erlernen erstmal am Anfang.
Ja, warum ist das deutlich leichter zu erlernen, würdest du sagen? Weil das Feld kleiner ist, der Ball schwerer, oder warum ist das so?
Ja, der Ball ist mit Sicherheit einfacher zu kontrollieren auch, dadurch, dass er weniger Druck hat, auch durch die die durch das Schlägermaterial ist da mehr Kontrolle von Anfang an möglich, wie jetzt mit der Tennisseite und natürlich die Ausholbewegung, die ganze Technik ist viel kürzer und natürlich auch durch den kürzeren Schläger einfach zu handeln, wie mit dem deutlich längeren Tennisschläger.
Wie viel Ähnlichkeit hat Paddeln mit Squash?
Hat die Ähnlichkeit, dass man eben die Bände sehr viel mit einbezieht. Ansonsten rein technisch ist jetzt keine Riesenähnlichkeit eigentlich zum Squash vorhanden. Ich habe auch schon mit einigen Squash-Spielern mal Paddel gespielt. Das sieht man auch direkt, dass die eben das mit dem Glas direkt im Griff haben. Aber dann natürlich beim Thema Volleys, Überkopf, hat dann der Tennisspieler viel mehr Vorteile.
Gibt es bestimmte Altersgruppen, die besonders stark auf Paddel reagieren, die dafür besonders empfänglich sind? Sind das eher die Jüngeren bis 30 oder auch die Älteren oder ist das komplett bunt gemischt?
Ja, das ist schon sehr, sehr deutlich zu erkennen, gerade in der Paddle-Community, dass gerade die Zielgruppe, wo ein Tennisverein auch oftmals schwierig ist, im Bereich der Studenten zwischen 20 und 30, wo dann viele abwandern auch aus den Tennisvereinen, genau die Zielgruppe ist gerade extremst aktiv und ist wirklich heiß drauf, mal Paddle auszuprobieren. Und das ist meiner Meinung nach auch eine große Möglichkeit für die Tennisvereine in dieser Zielgruppe, da wirklich auch neue Mitglieder zu generieren.
Du hast es vorhin angesprochen, Paddle ist auch eine Chance, das Vereinsleben wieder zu beleben, weiterzuentwickeln. Erzähl mir doch noch ein bisschen davon, wie das in der Praxis konkret ausschaut, wenn man auf einmal Tennisspieler hat, man hat Quereinsteiger aus unterschiedlichsten Sportarten. Wie wirkt sich das konkret auf das Vereinsleben aus?
Ja, das kann ich vielleicht auch ein bisschen aus Spanien mit übernehmen, wo es wirklich der absolute Normalfall ist, dass man nach dem Paddel dann wirklich länger zusammensitzen bleibt, man noch eingeladen wird, mal zu einer Paella. Dieser Vibe wird eigentlich schon auch nach Deutschland übertragen, da sehr viele aus dem spanischsprachigen Raum auch hier leben und das in den Verein dann integrieren, dass man wirklich nach dem Paddelspielen dann beisammen bleibt, dass man auch diese soziale, kommunikative Ebene on-court auch transportiert im Anschluss, dass man noch beisammen ist und da einfach das Vereinsleben auch dadurch belebt.
Kann auch das Ehrenamt davon profitieren, wenn Vereine verstärkt auf Paddel setzen? Kannst du da auch positive Beispiele nennen?
Ja, kann ich auf jeden Fall auch mit dem Beispiel Neuberg. Da hat sich das Ehrenamt auch sehr belebt, da man wirklich neuen Schwung in den Verein gebracht hat mit neuen Aktionen, wie zum Beispiel Wildberry Wednesday, der dort ins Leben gerufen wurde. Und auch durch die Quereinsteiger, durch die anderen Gruppen, die mit reinkommen und die sehen, das ist ein cooles Vereinsleben hier, die kann man dann auch einfacher motivieren, da vielleicht ehrenamtlich mal aktiv zu werden im Verein.
Wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und kommen zu unserer Schnellfragerunde. Patrick, bist du bereit für unsere Schnellfragerunde?
Ja, bin ich.
Bis hierhin haben wir schon einiges erfahren, wie du zum Paddle gekommen bist, wie sich der Sport in Hessen entwickelt und warum gerade Vereine jetzt genau hinschauen sollten. Jetzt wollen wir dich noch ein bisschen persönlicher kennenlernen mit schnellen Fragen und schnellen Antworten. Los geht's. Kommen wir zu unserer ersten Frage. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Warum?
Ja, ich bin nicht so der Morgenmensch. Ich bin dann doch eher, sag ich mal, nachtaktiver.
War das schon immer so, auch schon als Kind so, oder hat sich das erst entwickelt?
Nee, das war doch schon immer so. Also ich habe auch, muss ich sagen, Tennis war mir immer lieber, wenn ich etwas später angesetzt bin.
Und hat es entsprechend auch morgens Probleme, da aus dem Bett zu kommen, rechtzeitig in der Schule zu sein, oder ging das noch?
Ja, das ging schon. Die Disziplin war dann doch da.
Unsere nächste Frage, Stadion oder Sportsbar?
auf jeden Fall Stadion, da ich auch zu der Zeit in Valencia sehr, sehr oft im Stadion war. Und ich finde, dass man da einfach die Atmosphäre schon nochmal anders aufsaugen kann während dem Spiel.
Bist du hier in Deutschland, in Hessen auch regelmäßig im Stadion?
Nicht wirklich. Also ich bin nicht so der Bundesliga-Gucker, habe eine gewisse Affinität zur Eintracht natürlich, aber ich würde mich jetzt nicht als extremer Eintracht-Fan oder speziell einem deutschen Verein zuordnen.
Wie hast du die Atmosphäre in spanischen Fußballstadien erlebt im Vergleich zu deutschen? Ist das deiner Meinung nach nochmal ein deutlicher Unterschied? Ist das besser oder einfach nur anders?
Ja, ich muss gestehen, es war auch öfter mal in Hoffenheim im Stadion und dazu der Vergleich zu Valencia ist schon war schon gewaltig, fand ich. Da war die Stimmung schon, die Leute allgemein deutlich lauter. Also fand ich die Stimmung in Spanien wirklich sehr, sehr gut. Aber natürlich hat auch die Bundesliga, ich war leider noch nie bei der Eintracht, deswegen ist natürlich auch eine coole, wäre ich gerne mal dieses Jahr auch da im Stadion.
Lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, die Eintracht-Fans haben auch in Spanien schon bleibenden Eindruck hinterlassen. Damals Europa League in Barcelona mit 30.000 Eintracht-Fans ist, glaube ich, haben auch viele spanische Fußballfans in Erinnerung, in nicht ganz so guter Erinnerung. Ja. Unsere nächste Frage, Kaffee oder Tee?
Tee. Ich bin gar kein Kaffeetrinker, noch nie in meinem Leben Kaffee getrunken.
Vielleicht kommst du auch deswegen morgens so schlecht aus dem Bett?
Vielleicht, ja, aber ich glaube, es bleibt trotzdem beim Tee.
Ist es dann schwarzer Tee oder irgendwas anderes?
Eher Früchtetee in die Richtung.
Also auch morgens Früchtetee?
Ja.
Aufschlag oder Return?
Muss man ja vielleicht fast differenziert beantworten. Beim Tennis auf jeden Fall Return, da ich nicht der Allergrößte bin und da lieber die Chance vielleicht nutzen wollte, erstmal direkt einen Break zu machen, wenn der andere noch nicht ganz in seinem Aufschlag-Flow drin ist. Im Padel eher Aufschlag.
Wie groß bist du?
Knapp unter 1,80, 1,78.
Ja, ist schon für einen guten Aufschläger im Tennis hat man da schon einen Nachteil, gell?
Ja, fast zu klein. Ja. Mhm. Im Padel hat es dann im Gegensatz fast wieder Vorteile, da man da bisschen wendiger ist.
Unsere nächste Frage, Jogginghose oder Jeans?
Oh, das ist eine gute Frage. Schon Jogginghose, ist einfach bequemer.
Gehst du auch zur Arbeit in Jogginghose oder ist das da nicht so erwünscht?
Nee, das auf gar keinen Fall. Also da, finde ich, gehört es schon, dass man da auch eine Jeans oder eine andere Hose mal hat. Aber auf gar keinen Fall Jogginghose.
Kopf oder Bauch?
Bin schon eher ein Bauchmensch.
In welchen Situationen merkst du das so besonders?
Merke ich auch beim Sport, also dass da dann oft auch mal die Emotionen rauskommen, dass ich auch aus dem Bauch eher entscheide, dann innerhalb eines Matches, wie ich agieren möchte und mir nicht da im Vorhinein eine extrem strikte Taktik kopfmäßig ausdenke.
Jetzt ist im Tennis, spielt ja der Kopf auch immer eine sehr große Rolle, das Mentale. Ist das so deine Stärke auch, dann auch einen kühlen Kopf dann zu bewahren? Hast du das während deiner Karriere auch besonders irgendwie trainieren müssen?
Ja, also ich hatte mal eine Zeit lang auch, währenddessen ich in Spanien war, einen Mentalcoach, das wirklich, glaube ich, das Wichtigste ist einfach im Tennis die mentale Komponente und würde schon sagen, dass ich da schon Mental Toughness habe über die Jahre auch hatte. Hat mir auch College Tennis bestimmt sehr, sehr viel gebracht, wo es schon heiß hergeht, auch wo man mental auch wächst on court.
Wie wichtig ist das Mentale im Vergleich zum Spielerischen im Tennis deiner Meinung nach, wenn du das so in Prozent angeben müsstest?
Ja, das ist, denke ich, relativ schwierig in Prozent auszudrücken. Aber ich würde schon sagen, dass ein sehr, sehr gut ausgebildeter Tennisspieler, der vom Talent her ganz weit oben ist und mental schwach ist, keine Chance hat. Im Gegensatz, wenn man mental extrem stark ist, wirklich die wichtigen Situationen erkennt und auch da einfach da on point, on court ist, spielt dann Talent auch eher mal eine zweitrangige Rolle. Deswegen würde ich das auf jeden Fall über 50% beantworten.
Wir kommen jetzt zu zwei sehr, sehr guten Tennisspielern, zu den besten, die es wahrscheinlich jemals gab. Und jetzt musst du dich trotzdem für einen entscheiden. Nadal oder Federer?
Es fällt mir sehr einfach, auf jeden Fall Federer. Da ich wegen ihm auch die einhändige Rückhand spiele. Also war immer Team Federer. Deswegen auch die richtige Begeisterung entfacht durch diesen absolute Lichtgestalt des Tennis.
Die einhändige Rückhand stirbt ja so ein bisschen aus. Das hat Roger Federer kürzlich auch selbst so ein bisschen bedauert. Was sagst du dazu?
Finde ich auch extrem schade. Deswegen bin ich gerade auch sehr froh, dass Musetti so gut spielt, der stilistisch extrem schöne einhändige Rückhand hat. Glaube ich, vor wenigen Monaten das erste Mal in der Open Era der Fall gewesen, wo kein Einhänder in den Top 10 war. Also ich persönlich finde es sehr schade, da ich die einhändige Rückhand einfach lieber sehe und stilistisch schöner finde als die beidhändige.
Worauf ist diese Entwicklung zurückzuführen, meinst du?
Ich denke einfach, dass es etwas einfacher zu erlernen ist, die beidhändige Rückhand. Natürlich auch einige Vorteile hat bei der Return-Stabilität, dass sich das einfach so im Trainerwesen ein bisschen durchgesetzt hat, dass sie einfach von Kindesbeinen jetzt momentan mehr gelehrt wird als die einhändige. Aber ja, genau beantworten kann ich es nicht. Das wäre jetzt mein Ansatz, dass einfacher ist und natürlich auch ein paar Vorteile hat.
Slice oder Volley?
Im Tennis auf jeden Fall Slice, da ich Einhänder bin und dadurch auch sehr, sehr gerne den Slice und auch die Variante als Stopp dann immer gerne eingesetzt habe. Beim Paddelsport auf jeden Fall der Volley, da es so den klassischen Tennis-Slice da nicht wirklich gibt, sondern der Volley eigentlich mit der entscheidende Schlag ist im Paddel.
Unsere letzte Frage, Roadtrip oder All-Inclusive?
Auf jeden Fall Roadtrip, gar kein All-Inclusive-Typ, der sich auf die Liege legt den ganzen Tag. Also ich brauche im Urlaub auch schon ein bisschen Action dann.
Ja. Hast du All-Inclusive auch schon mal gemacht und dann schlechte Erfahrungen gemacht oder sind das eher so Vorurteile?
Ja, ich hab's schon mal gemacht, auch innerhalb eines Tennisturniers auf einer sehr, sehr großen Anlage und dann natürlich die All-Inclusive-Urlauber auch gesehen und damit konnte ich mich nicht wirklich identifizieren und wie gesagt, braucht da schon ein bisschen Bewegung auch und ein bisschen Abwechslung im Urlaub.
Welcher Urlaub war dein schönster?
Ja, würde ich schon sagen in Mexiko, da meine Verlobte aus Mexiko kommt und das Land mich wirklich extrem beeindruckt hat von den Leuten her, von der Offenheit, der Freundlichkeit der Leute und auch der Natur war das extrem beeindruckend und eben auch ein sehr abwechslungsreicher Urlaub gewesen.
Danke dir, Patrick, für deine Antworten und die netten persönlichen Einblicke.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt schauen wir auf die Themen, die für viele Vereinsverantwortliche besonders wichtig sind. Was braucht es eigentlich, um einen Paddleplatz zu bauen? Wie teuer ist das Ganze? Welche Förderungen gibt's? Und was sind typische Fehler, die man vermeiden sollte? Außerdem blicken wir auf die Zukunft. Wie sieht die Vision des Verbandes aus? Wie entwickelt sich der Leistungssport? Und welche Chancen bietet Paddle auch gesellschaftlich? Ist das so in deinem Sinne, Patrick?
Natürlich.
Welche Voraussetzungen braucht ein Verein, um Paddleplätze zu bauen? Gibt es da Mindeststandards, die man unbedingt beachten muss?
Ja, die erste Voraussetzung ist natürlich erstmal der Platz, der auch nicht bei jedem Tennisverein einfach gegeben ist. Paddlecourt ist 10x20 Meter. Da sollte dann auch etwas Auslauf vorhanden sein. Das ist die erste Komponente und natürlich schon guter finanzieller Plan, wie man das Ganze finanziert.
Wie teuer ist denn der Bau eines Platzes im Padel im Vergleich zu einem Tennisplatz?
Das hängt größtenteils auch davon ab, ob ein Fundament benötigt wird. Da das Fundament schon einmal die Hälfte des Gesamtpreises des Courts ausmacht, mit Fundament muss man schon um die 80.000 Euro planen, wenn man da eine ordentliche Qualität von einem Court hinstellen möchte, ohne Fundament die Hälfte dann.
Der TC Neuberg, den du vorhin als positives Beispiel aufgegriffen hast, hat mehr als die Hälfte der Kosten nicht selber stemmen müssen. Kommen wir mal zu den Fördermöglichkeiten, die Vereine in Anspruch nehmen können. Was würdest du da hervorheben?
Also bezüglich der Förderung gibt es wirklich einige Möglichkeiten, wie du gerade genannt hast. Es ist in der Tat möglich, da die Hälfte der Gesamtkosten schon mal einfach reinzuholen. Da ist es oft ein sehr, sehr guter Kontakt, wenn man sich direkt an die Stadt wendet, an die Kommune, die da gerne aktiv wird und da den Verein unterstützt. Oder auch durch den LSBH, da die bestimmten Fördermittel einfach abfragt. Da ist momentan wirklich einiges möglich.
Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Fehler oder auch Fehleinschätzungen, die Vereine beim Einstieg in Padel machen können?
Ja, großer Fehler, der passieren kann bezüglich eines Padelcourts, ist, dass man dann doch zu sehr auf den eigentlichen Preis achtet und dann eher zum billigeren Produkt tendiert und das dann nimmt. Da kann ich wirklich nur empfehlen, dass man doch dann eher die etwas höherpreisige Version nimmt, da der Court dann einfach länger hält, da man dann nicht ständig reinvestieren muss. Das Thema mit dem Sand, dass man da dann auch nicht ständig den Sand auffüllen muss, das ist ein großes Thema. Und natürlich auch meiner Meinung nach macht es absolut Sinn, direkt, wenn möglich, auch vom Platz her möglich, zwei Courts hinzustellen. Also ein Court, damit kann man dann auch kein wirkliches Training veranstalten, keine Turnierformate integrieren in den Verein bezüglich des Paddels. Das wäre noch ein großer Tipp von mir, wenn möglich, wirklich direkt mit zwei oder auch mehreren Paddelcourts starten.
Welche Folgekosten sind denn mit dem Padel Court verbunden? Im Tennis müssen die Plätze jedes Jahr hergerichtet werden. Das kostet so pro Platz 2.000, manchmal auch 3.000 Euro, um so einen Platz herzurichten. Das muss man ja auch im Blick haben. Kommt da im Padel auch noch was auf die Vereine zu?
Ja, das ist ein Riesenvorteil. Auf jeden Fall diese jährlichen Instandsetzungen des Courts gibt es beim Padel nicht. Das Einzige, was gelegentlich anfällt bei einem Court, der auf der Oberfläche Sand hat. Es gibt auch Courts, wo der Sand dann wirklich komplett einsickert in den Court. Da dann wirklich mal den Sand auffüllen, vielleicht auch mit einem Besen gleichmäßig verteilen. Aber das ist im Vergleich zum Tennisplatz wirklich sehr, sehr gering.
Welche langfristige Vision hat dein Verband für den Bereich Padel? Was soll da in den nächsten Jahren passieren?
Unsere langfristige Vision beim HTV ist auf jeden Fall, den Bereich Padel deutlich größer zu machen. Das sind wir auch durch die sehr, sehr gute Padeltrainerausbildung gut aufgestellt mit dem Sebastian Metzger, dass wir wirklich die Trainer ausbilden, dass dadurch Padel-Nachwuchs im Jugendbereich auch in Hessen entsteht, aus den Tennisvereinen dann auch wirklich Paddelspieler entwickeln zu können und natürlich auch die Beratung der Vereine ist von uns absolute oberste Priorität, dass wir da die Vereine einfach top beraten können im Bereich Paddelplatzbau. Also wenn wirklich Tennisvereine in Hessen da Interesse haben, immer gerne direkt auf uns zukommen, dass wir es einfach gemeinsam schaffen, mehr Paddelplätze in Hessen zu haben, dadurch die Sichtbarkeit auch höher wird und natürlich auch die die HTV Paddle Tour in den nächsten Jahren deutlich anwächst, dass wir da auch im Damenbereich eine sehr, sehr solide Gruppenstärke erreichen. Das versuchen wir gerade durch die Mixed-Konkurrenz aufzuwerten und auch da einfach in den nächsten Jahren Gas zu geben, dass wirklich jeder weiß, okay, da gibt's eine Paddeltour in Hessen, das macht richtig Spaß, da kann auch jeder dran teilnehmen, da muss man jetzt nicht jahrelange Paddelerfahrungen haben.
Wie sieht's im Bereich Aus- und Fortbildung derzeit aus? Was bietet ihr da derzeit schon an?
Da ist auch der DTB aktiv geworden. Der hat uns Verbänden auch die Möglichkeit gegeben, dass wir jetzt an verschiedenen Standorten Trainer ausbilden. Das macht der Sebastian Metzger bei uns. Da durfte ich einmal in Wiesbaden schon dabei sein. Also das ist ein sehr, sehr präsentes Thema. Sodass wir möglichst viele Paddeltrainer ausbilden können in Hessen und da bieten wir jetzt ständig Lehrgänge an, wo man sich ganz normal wie bei den Tennistrainerlehrgängen auch anmelden kann.
Ist die Struktur auch so wie beim Tennis auch, mit einem ersten Assistenztrainer, dann die C-Lizenz, B-Lizenz und irgendwann, wenn man es geschafft hat, dann die A-Lizenz?
Genau, also die Struktur ist eigentlich identisch, dass man mit dem Assistenten anfängt und dann sich langsam quasi hocharbeitet zu dem A-Trainer, die, glaube ich, momentan, die es momentan noch nicht gibt. Deswegen sind wir dabei, an der Basis einfach die Assistenten auszubilden, die sich dann in den nächsten Schritten mit der C-B-Lizenz und dann, wenn möglich, auch mit der A-Lizenz weiterbilden können.
Wie viele ausgebildete Paddeltrainer haben wir im Moment in Hessen?
Eine ganz exakte Zahl kann ich jetzt in der Tat gar nicht nennen, aber wir hatten schon einige Lehrgänge. Also ich würde schätzen, dass wir schon so um die 30 ausgebildeten Assistenten haben und das wird in nächster Zeit auf jeden Fall sehr, sehr zunehmen, da die Lehrgänge extrem gut angenommen werden, auch immer ausgebucht sind. Von daher, da haben wir jetzt dieses Jahr den Startschuss gelegt und da wird in den nächsten Jahren sehr viel passieren.
Paddle boomt im Moment vor allem im Breitensport. Immer mehr Menschen entdecken das ja so als neues, als zusätzliches Hobby. Über einen Bereich haben wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen, das Thema Leistungssport. Wie entwickelt sich der Leistungssport in Deutschland? Du bist in der Nationalmannschaft aktiv, erzähl doch mal.
Das ist durchaus kritisch zu beäugen, der Leistungssport, da wir da in vielen anderen Ländern, angrenzenden Ländern wie Holland, Frankreich, Italien doch deutlich hinterher hinken. Das hängt auch daran, dass einfach der Nachwuchs noch gar nicht vorhanden ist. Also die Nationalmannschaft besteht fast ausschließlich aus über 30-Jährigen. Da fehlt einfach komplett, die Leistungsspieler im Jugendbereich. Also da muss noch sehr, sehr viel passieren. Da muss strukturell, denke ich, auch noch viel passieren in der Zukunft, dass man da einfach auch aus dem Nachwuchs schöpfen kann. Da wir momentan einfach alle mehr oder weniger gute Tennisspieler sind, die einfach den Spaß am Paddel gefunden haben und da unsere Leidenschaft jetzt dabei liegt. Aber das muss schon ein langfristiges Ziel, denke ich, für Deutschland sein, dass man da wirklich sehr, sehr gute Paddelspieler auch ausbildet, sodass uns der Anschluss wieder an Holland oder auch Frankreich, Italien, Belgien gelingt, weil die haben uns schon in den letzten Jahren gut abgehängt, muss man so klar und deutlich sagen.
Wie lange könnte das dauern, bis wir wieder den Anschluss geschafft haben, sportlich, aber vor allem auch infrastrukturell? Oder sind wir so weit abgehängt, dass das aussichtslos ist.
Aussichtslos würde ich das auf gar keinen Fall benennen, da ja Deutschland als Land da schon sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, auch über die Tennisvereine, über die riesen Tenniskultur, die wir in Deutschland haben. Aber natürlich braucht das ein paar Jahre. Also die Nachwuchsspieler kommen jetzt natürlich nicht in ein, zwei Jahren aus dem Nichts. Da muss, wie gesagt, strukturell, denke ich, auch dran gearbeitet werden. Und was es natürlich auch schwieriger macht, ist die ganze deutsche Bürokratie, die es einfach erschwert, Paddelcourts zu bauen, was auch wie in Ländern wie in Schweden deutlich einfacher einfach ist, wo dann in ein paar Jahren wirklich gebündelt dann eine Masse an Paddelcourts einfach vorhanden war, was momentan in Deutschland einfach nicht möglich ist.
Also hier klarer Appell auch an die Politik, hier eine Entbürokratisierung irgendwie hinzubekommen.
Auf jeden Fall, vor allem für die Hallen in Deutschland kann man nicht ganzjährig wie in Spanien oder auch in Teilen Italiens ganzjährig fast Outdoor spielen. Von daher brauchen wir die Paddelhallen und das ist wirklich schon sehr, sehr langer, großer Prozess, da in Deutschland Paddelcourts in eine Halle zu bauen, bezüglich nur ein Beispiel zu nennen, Brandschutz. Also das würde extrem helfen, wenn man diesen Prozess etwas erleichtern könnte, weil dann einfach ja deutlich mehr Paddelcourts indoor vor allem entstehen könnten.
Wir hatten in Deutschland in den 90er Jahren einen Riesenboom im Squash, ist dann aber auch irgendwann wieder abgeebbt. Jetzt ist Squash doch wieder so ein bisschen so in der Nische versunken. Warum bist du denn zuversichtlich, dass im Paddlesport ja sowas nicht passieren wird?
Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich der Paddlesport in Deutschland wirklich zu einer etablierten Sportart entwickeln wird, da es einfach das Spiel auch hergibt, das extrem attraktiv ist, das jedem direkt sehr, sehr viel Spaß macht, da auch jetzt die Infrastruktur innerhalb Deutschland schon deutlich wächst mit den Tennisvereinen, die sehr, sehr interessiert sind daran, Paddlecourts in den Verein zu integrieren, was natürlich bei Squash überhaupt gar kein Thema sein konnte und auch die kommerziellen Anbieter, wo viele Investoren gerade mit dabei sind, auch im Bereich Fußball. Jürgen Klopp macht in Berlin was, Hansi Flick ist da auch involviert. Das gibt natürlich dem Paddelsport auch eine sehr, sehr große Tragfläche, auch über Social Media. Man sieht es momentan überall. Also, dass das verschwindet, da gehe ich auf gar keinen Fall davon aus und habe ich ehrlich gesagt auch keine Bedenken.
Inwiefern kann Paddle denn auch gesellschaftlich eine Rolle spielen, etwa im Hinblick auf Integration oder Inklusion? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, sehr gerne. Also da sehe ich auch sehr großes Potenzial. Habe jetzt letztens gerade einen interessanten Artikel aus Spanien gelesen, wo auch Rollstuhlpaddel angeboten wird. Wir sind beim Rollstuhltennis schon sehr, sehr aktiv beim HTV und haben auch das Ziel, vielleicht das auch in die Trainerlehrgänge mit einzubinden, auch bei den Paddellehrgängen. Also da sehe ich großes Potenzial, das, wie gesagt, auch einfacher zu erlernen ist als Tennis und auch allgemein der Anschluss in so eine Paddel-Community sehe ich auch als sehr, sehr einfach an, dass an sich schon mal als Doppel gespielt wird, also auch als Integrationsmaßnahme bestimmt sehr attraktiv, der Sport an sich.
Trotzdem wird Paddle auch eher wahrscheinlich so ein elitärer Sport wie jetzt auch Tennis werden, weil er ja natürlich auch mit Kosten verbunden ist, die höher sind als in anderen Sportarten. Oder glaubst du das nicht?
Ja, ich kann meinen Eindruck immer schildern, dass ich auf sehr, sehr vielen Paddelanlagen jetzt deutschlandweit auch schon unterwegs ist, hat für mich wirklich überhaupt gar keinen elitären Ansatz, sondern wirklich dieser lockere Vibe für wirklich jedermann mal zum Ausprobieren. Natürlich entstehen da auch Kosten, aber dadurch, dass man immer zu viert auf dem Court ist und man dann die Kosten durch vier teilen kann, ist es auf jeden Fall billiger als jetzt bei einer kommerziellen Halle Tennis zu spielen. Also das sehe ich im Moment jetzt noch nicht so in einer elitären Schiene drin, den Paddelsport.
Das war's für heute mit unserem Sportgebabbel. Patrick, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Einblicke in die Welt des Paddelsports.
Ja, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch.
Wir haben heute gehört, wie dynamisch sich die Sportart Paddel auch in Hessen entwickelt und warum es sich lohnt, als Verein jetzt aktiv zu werden. Mit Paddel kann man neue Zielgruppen erschließen, das Vereinsleben beleben und sogar das Ehrenamt stärken. Also, wenn ihr in eurem Verein im Vorstand aktiv seid, dann nehmt Paddel unbedingt mal mit auf die Tagesordnung. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine positive Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder Co. Oder schreibt uns einfach mit Feedback, Ideen oder Themenwünschen an podcast@lsbh.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.